Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, dem Podcast über die Kunst des Systems Engineering. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Mike Pfingsten und ich begrüße Sie heute zur Episode Nummer 26 Systems Engineering, die verkannte Kunst in Entwicklungsprojekten. Das Thema meiner heutigen Episode ist mein Aufruf, mir Hörerfragen zu schicken, und mich erreichte halt eine gesammelte Ladung an Fragen von Christian Gothe. Er ist Systemingenieur in einem Medizintechnikunternehmen in Berlin. Seine Fragen waren so spannend, dass ich sie heute in einer eigenen Episode besprechen werde. Aber bevor es losgeht, ein paar kleine Anmerkungen und Hinweise. Mit dem Podcast habe ich immer wieder die Situation, dass ich sowohl in der zweiten wie auch in der dritten Form mit Hörer spreche. Das heißt, entweder duzen sie sich mich und siezen mich. Und das ist für mich immer wieder so eine kleine Frage mit hin und her. Deswegen wäre ich mal sehr froh, von den Hörern zu erfahren, wie ich im Podcast sie anreden soll. Es ist für mich leichter, halt, ich sag mal, in der zweiten Form, also du, mit den Hörern zu sprechen und einfach meine Erfahrungen so weiterzugeben. Es wäre super hilfreich und super klasse, wenn ich mal dazu ein Feedback bekommen würde. Dann möchte ich nochmal ganz begeistert aufrufen zu unserem Hörertreffen in Floto. Das ist nächste Woche Freitag, also am 19.09.2012. Ein Mittwochabend um 18 Uhr treffen wir uns dort, um uns gemeinsam zu vernetzen, ein bisschen über Ingenieurthemen zu quatschen und über den Podcast zu klönen. Alles Weitere, wo genau in Floto das ist, habe ich in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/26 hinterlegt. Dann ist es so, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten recht regelmäßig in Berlin und auch im Stuttgarter Raum bin. Wenn irgendjemand im Hörerkreis da Interesse hat, dann können wir uns gerne auch dort zu einem Hörertreffen organisieren. Das heißt, sprech mich einfach an, dass wir gemeinsam dort ein Hörertreffen veranstalten können. Das würde mich sehr freuen. Ich hätte viel Spaß dran. Und dann habe ich noch einen kleinen Hinweis von unserem Hörer Tobias Eichinger. Er ist angestellter Softwarequalitäter und Assessor bei Audi, und er sprach mich an, ob ich nicht die Hörer darauf hinweisen kann, dass dort bei Audi eine Stelle frei ist. Er hat mir den Link auch geschickt, und das mache ich sehr gerne natürlich. Er sucht dort nämlich einen Kollegen im Bereich Software, Qualität und Assessments. Der Link ist in den Shownotes hinterlegt. Gut, kommen wir zu den Fragen von Christian Gothe und meinen persönlichen Gedanken dazu. Er schrieb mir eine E-Mail, und ich lese mal die Einleitung dieser E-Mail vor. Durch steigende Komplexität wurde in der Firma, in der ich jetzt arbeite, eine neue Arbeitsgruppe mit Systemingenieuren ins Leben gerufen. Aber ganz ehrlich, wir sind nach einigen Monaten der Einarbeitung in die technische Fragestellung auch in eine Phase der Selbstfindung eingetreten. Deshalb meine Fragen. Erstens, wo muss man Systems Engineering sinnvollerweise innerhalb der Entwicklung, also R&D, ansiedeln, dass eine effektive Arbeitsweise entsteht? Zweitens, wie ist das mit Hierarchie und Kompetenzbereich zwischen Systemingenieuren und den Verantwortlichen der Subsysteme? Drittens, wie kann man Systems Engineering organisatorisch in einem Unternehmen effektiv einführen? Viertens, mit einem Augenzwinkern, werden zusätzliche Vorgaben zu Systemarchitektur, Schnittstellen, Subsystemdokumentation und so weiter nicht gerne auch mal als Korsett zur Beschränkung individueller Freiheiten gesehen? Wie kann man diese Diskussion proaktiv begegnen? Und fünftens, wo ist die Grenze zwischen Systems Engineering und Komponentendesign? Zuerst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Hörerfragen. Und ich werde jetzt einfach mal die jeweiligen Fragen einzeln durchgehen und so meine Gedanken dazu aufschlüsseln. Kommen wir zur ersten Frage. Wo muss man Systems Engineering sinnvollerweise innerhalb der Entwicklung ansiedeln, damit eine effektive Arbeitsweise entsteht? Zunächst möchte ich mal so ein paar kleine Begriffe besprechen und klären. Und zwar geht es zum einen um das Thema Rolle im Gegensatz zum Thema Person. Das Klassische ist so, das erlebe ich häufig auch, dass das manchmal ein bisschen durcheinander geworfen wird. Eine Rolle ist eine Verantwortung innerhalb eines Projektes. Das heißt, ich kann eine Rolle beschreiben, das kann ein Projektleiter sein, das kann ein Systemingenieur sein oder ein Systemarchitekt sein, das kann ein Systemtester sein, das kann ein Softwareingenieur sein, Softwaredesigner und so weiter. Das sind alles Rollen, und diese Rollen sind beschrieben und haben in der Regel auch Verantwortung für Ergebnisse und auch Verantwortung für die Mitarbeit an Ergebnissen anderer. Und das andere ist das Thema Personen. Eine Person kann durchaus mehrere Rollen haben. Also ich kann zum Beispiel in so einem Entwicklungsprojekt hingehen und sagen, du bist der Software-Designer und gleichzeitig kümmerst du dich auch mit um Requirements oder sowas. Das heißt, ich habe verschiedene Rollen, die ich vergeben kann. Und eine Person kann mehrere Rollen durchaus auf dem Hut haben. Das sehe ich auch bei kleineren Projekten typischerweise. Da ist der Projektmanager oder der Projektleiter, je nachdem, auch in der Regel gleichzeitig der Systemingenieur. Also ich erlebe das selber, wenn ich irgendwo im Troubleshooting reinspringe, ist es häufig so, dass ich sowohl die Rolle des Systemingenieurs übernehme, wie aber auch die Rolle des Projektmanagers. Um das jetzt nochmal ein bisschen weiter aufzudröseln und ganz bewusst das als Grundlage mal zu schaffen, was für Rollen hat denn so ein Systemingenieur? Und klassischerweise, wenn wir von diesen Rollen sprechen, hat ein Systemingenieur zwei Kernrollen. Die eine Kernrolle, er kümmert sich um diese ganzen Themen des Systems Requirements, also der Anforderungen eines Systems. Es geht los, dass er halt entsprechend die Anforderungsdokumente des Kunden analysiert. Und wenn er keinen Kunden hat, kümmert er sich darum, mit seinem Produktmanagement da entsprechend Spezifikationen zu schaffen. Das ist die eine Rolle, also Requirements Engineering. Die zweite Rolle ist das ganze Thema Systemarchitektur, beziehungsweise andere nennen das auch Systemdesign. Auf jeden Fall auf einer Systemebene ist er dafür verantwortlich, eine Lösung zu entwerfen, und zwar aus Sicht des Gesamtsystems, sprich also die Schnittstellen und die Komponenten nach außen und nach innen aufzudröseln und jedenfalls so darzustellen, dass sie entsprechend den Anforderungen des Kunden eine sinnvolle Lösung geben. Das sind die beiden typischen Rollen eines Systemingenieurs. Jetzt gibt es noch zwei weitere Rollen, die will ich jetzt schon mal erwähnen. Ich werde sie später im Laufe der Fragen dann auch nochmal aufgreifen. Nur so haben wir das gebundelt mal hier an diesem einen Punkt. Dann gibt es die Rolle des Projektmanagers. Und da ist die Rolle eigentlich relativ klar definiert. Sie unterscheidet sich in der Regel einfach nur aufgrund ihrer fachlichen Ebene. Und da kenne ich klassischerweise eine oberste Ebene, die heißt immer unterschiedlich. Das meistens, was ich so kenne, ist A-Projektmanager oder Lead-Projektmanager oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein Projektmanager, dem sein Team besteht, auch wiederum nur aus Projektmanagern. Und auf dieser zweiten Ebene, also diesem Team von dem A-Projektmanager, gibt es verschiedene Projektmanager. Projektmanager im Bereich Vertrieb und Marketing, Projektmanager im Bereich Fertigung, Projektmanager im Bereich allen möglichen anderen Themenfeldern, je nachdem, wie groß dieses Projekt ist. Und da gibt es eben halt auch eine Rolle, das ist der sogenannte R&D-Projektmanager oder Entwicklungsprojektmanager. Das heißt, er verantwortet sämtliche Tätigkeiten, die im Laufe des Projektes, des Gesamtprojektes im Bereich der Entwicklung geschehen. Und im Team dieses R&D-Projektmanagers gibt es typischerweise Teilprojektleiter oder Teilprojektmanager. Diese Begrifflichkeiten werden häufig so oder so gebraucht. Ich unterscheide da in der Regel eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall ist es eine organisatorische Rolle, eine Projektrolle, die halt organisatorische Aufgaben hat. Und auf dieser Ebene der Teilprojektmanager gibt es dann typischerweise einen Softwareprojektmanager und einen Hardwareprojektmanager oder einen Konstruktionsprojektmanager oder einen Testprojektmanager oder was auch immer. Und das ist das Team des R&D-Projektmanagers. Das heißt, es gibt nur eine Rolle, die unterscheidet sich in der Regel durch ihre Flugbahn. Und ganz bewusst im Bereich jetzt gerade erstmal der Klärung von Begriffen möchte ich nochmal die Rolle des Qualitätsmanagers in der Entwicklung aufgreifen. Das ist eine ganz entscheidende und wichtige Rolle. Das haben wir in einer der letzten Episoden auch mit dem Christopher Kreis besprochen. Die Rolle des Qualitätsmanagers in der Entwicklung oder des Qualitätverantwortlichen in der Entwicklung kann auch verschiedene Flugebenen haben. Es gibt typischerweise einen Qualitätsmanager für das gesamte Projekt. Das heißt, der kümmert sich um das ganze Thema Qualität aus Sicht des gesamten Entwicklungsprojektes. Und dann gibt es häufig, vor allem in der Automobilindustrie, nochmal einen eigenen Projektmanager, der sich rein um die Software kümmert, also einen Softwarequalitätssicherer. Und dieser Softwarequalitätssicherer hat die Aufgabe, ganz speziell dieses doch sehr komplexe Themenfeld Software mit abzudecken. Gut, das waren jetzt mal einmal die Klärung der Begriffe und eine kurze Erläuterung der verschiedenen Rollen. Warum ich das mache, werdet ihr später noch ein wenig erfahren. Dann werde ich nämlich diese Rollen benutzen. Gut, nachdem wir das jetzt hier geklärt haben, würde ich ganz gerne mal auf die Frage explizit eingehen. Und zwar nochmal zur Erinnerung, es ging darum, wo kann ich Systems Engineering sinnvollerweise innerhalb der Entwicklung anordnen. Und meine Erfahrung ist, dass es auch wie in anderen Rollen typischerweise eine organisatorische Einordnung in einer Matrix gibt. Die Frage ist, was ist eine Matrixstruktur? Nicht alle Hörer, vor allem die Studentischen, haben das vielleicht schon mal gehört. Deswegen erläutere ich es ganz kurz. Eine Matrixstruktur ist im Prinzip folgendermaßen. Man muss sich vorstellen, wir haben auf einer horizontalen Ebene halt verschiedene Linienbereiche. Das kann sein die Hardwareentwicklung, die Softwareentwicklung, die Konstruktion, die Qualitätssicherungsabteilung, all das, was in einer typischen Linienorganisation eines Unternehmens an verschiedenen Fach- und Spezialistengruppen existiert. Und dann haben wir in der vertikalen Richtung die Projekte. Und so ein Projekt wird dann aus den jeweiligen Fachbereichen mit Teammitgliedern besetzt. Das heißt, da existiert dann eben halt durch diese Art und Weise der Darstellung eine Matrix, wo halt klar rausgeht, okay, das ist ein großes Projekt, da sind also wahrscheinlich aus relativ vielen Fachbereichen, Liniengruppen entsprechend Leute vorhanden. Und auf der anderen Seite haben wir vielleicht auch kleinere Projekte, da reicht es aus, wenn dann ein Projektleiter, ein Konstrukteur und Qualitätssicher dabei ist, da ist gar keine Hardware oder wirklich ein bisschen Hardware nur und gar keine Software drin. So, das ist im Prinzip eine Matrixstruktur. Und genau so erlebe ich das typischerweise auch für Systemingenieure, dass es eine Fachgruppe gibt. Und ich halte das auch durchaus für sehr sinnvoll, denn in dieser Linie wird eine eigene Gruppe gebündelt, auch eine Kompetenz gebündelt und diese Kompetenz tauscht sich aus. Und diese Matrixorganisation ist ja auch jetzt nichts, was komplett neu ist oder so. Viele Unternehmen nutzen das ja schon seit 10, 20 Jahren. Ich halte das aus meiner persönlichen Erfahrung, wie gesagt, für durchaus sehr sinnvoll. Was ich für wichtig halte an dieser organisatorischen Einordnung ist eben halt aber auch, dass es klar ist, dass das eine Gruppe ist und die Leute zu dieser Gruppe gehören und aus dieser Gruppe entsandt werden als Spezialist in das jeweilige Projekt, sodass sie aber auch die Möglichkeit haben, wieder zurückzukommen in der Gruppe und sich dort auch auszutauschen. Ja. Und ein zweiter Punkt, um diese Frage versuchen zu beleuchten und zu beantworten, ist eben auch die Einordnung des Systemingenieurs innerhalb des Projektes. Also wenn ich jetzt so ein Projekt aufsetze und ich habe dann halt vielleicht 20 Entwickler, Entwicklungsingenieure dabei, dann habe ich ja ganz viele verschiedene Spezialisten, die entweder eine oder mehrere Rollen übernehmen in dem Projekt. Und es gibt da durchaus verschiedene Detaillierungsebenen. Es gibt eine Detaillierungsebene sehr weit oben, die kümmert sich um das große Bild, um das große Bild des Projektes. Und dann gibt es Detaillierungsebenen weiter unten Richtung der fachlichen Umsetzung, also Hardware, Software und Konstruktion und so weiter, die sich viel tiefer mit den ganzen Themen beschäftigen. Und genau deswegen möchte ich es ansprechen, diese Einordnung der Rolle des Systemingenieurs oder der Person des Systemingenieurs in einem Projekt ist aus meiner Sicht sehr entscheidend, denn er gehört meiner Meinung nach auf die gleiche Ebene wie der Projektmanager. Das heißt, ich habe auf der obersten Ebene eines Projektes in der Regel natürlich ein Projektmanager. Das kann ein A-Projektmanager sein, je nach Komplexität, oder halt ein Entwicklungsprojektmanager, wo wir die oberste Ebene für das Projekt halt eben aus der Sicht ansetzen. Und dort habe ich neben dem Projektmanager dann den Systemingenieur und auch den Qualitätsmanager oder Qualitätssicherer. Das ist ganz wichtig. Und genau an der Stelle setzt mein Gedanke auch an, denn der Projektmanager ist eigentlich ausschließlich für die Projektziele verantwortlich. Das heißt, er verantwortet alles das, was so lange wichtig und wesentlich ist, wie das Projekt läuft. Wenn das Projekt aber abgeschlossen ist, sind seine ganzen Ziele hinfällig, weil das Projekt ist ja abgeschlossen. Und jetzt kommt der Systemingenieur ins Spiel. Der Systemingenieur kümmert sich auf dieser Ebene um die Produktziele. Das heißt, er kümmert sich um all die Ziele, die technischen Ziele, die im Prinzip das Ergebnis bestimmen. Das heißt, das, was überbleibt, wenn das Entwicklungsprojekt zu Ende ist. Und dann gibt es eben ja noch diese dritte Rolle, den Qualitätsmanager. Der kümmert sich um das ganze Thema Prozessziele. Welche Prozessziele haben wir denn? Auf welcher Basis von funktionaler Sicherheit? Auch das hatten wir in einer der Episoden schon. Muss ich denn sagen, wie wichtig und wie intensiv muss ich denn Prozesse leben? Kann ich sehr stark tailern, also rausschneiden und aufgrund von geringerer Komplexität oder geringerem Sicherheitseinstufungen entsprechend weniger aufwendig das Projekt betreiben oder muss ich es eben doch sehr aufwendig betreiben? Und das ist Aufgabe des Qualitätsmanagers. Er kümmert sich für das Projekt um die Prozessziele, die das Projekt erreichen soll. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt. Also nochmal die Frage, wo muss man Systems Engineering sinnvollerweise innerhalb der Entwicklung ansiedeln, um eine effektive Arbeitsweise entstehen zu lassen? Aus meiner persönlichen Sicht auf der einen Seite eben die organisatorische Einordnung in die Matrix, sprich macht eine eigene Gruppe von Systemingenieuren und aus diesem Pool werden die Leute dann in die Projekte entsandt. Und auch ganz wichtig aus Sicht des Projektes, dass die jeweiligen Spezialisten, also die Systemingenieure mit dem Projektmanager und dem Qualitätssicherer auf der gleichen Ebene angesiedelt sind, weil sie jeweils das ganze große Bild sehen. Das war die erste Frage von Christian Gothe und kommen wir jetzt nun zu seiner zweiten Frage. Wie ist das mit Hierarchie und Kompetenzbereich zwischen Systemingenieuren und den Verantwortlichen der Subsysteme? Das ist eine gute Frage. Also das erlebe ich auch immer wieder. Da gibt es eine unklare Abgrenzung. Was für mich immer wieder so entscheidend ist für eine Abgrenzung, ist halt die Größe und die Komplexität eines Projektes. Ich habe mal eine sehr schöne Diskussion gehabt mit dem Entwicklungsleiter von Kärcher vor etwas über einem Jahr. Genau zu diesem Thema haben wir uns mal unterhalten. Und genau an dem Thema haben wir auch mal das Ganze etwas tiefer gebohrt. Das war sehr interessant, weil er damals erzählt hat, dass bei Ihnen genau jetzt gerade so ein Wandel stattfindet. Bisher waren Projekte so klein, dass entsprechend die Entwicklungsingenieure irgendwie die Systemebene mit abgedeckt haben. Das heißt, so ein Projekt hatte vielleicht einen Projektleiter und darunter noch einen Hardwareentwickler, einen Konstrukteur und einen Softwareentwickler. Und das war im Prinzip das Team. Und jedem war klar, wie das Gesamtsystem in der Regel aussehen muss. Und aufgrund der Größe war auch die Kommunikation noch durchaus sehr viel einfacher. Wenn wir aber in komplexeren Projekten sind, die durchaus auch sehr herausfordernd sind, was Technologien angeht, dann sieht das anders aus, weil dann müssen die Fachspezialisten, sprich die Hardwerker, Softwerker, Konstrukteure, Optiker und wen auch immer wir alles haben, viel, viel tiefer in ihre fachlichen Aufgaben hinein. Das heißt, ich muss dann als beispielsweise Softwerker so tief rein in die Materie, um das Problem zu lösen und eine Lösung zu entwickeln, dass ich nach oben das gesamte Systembild in der Regel gar nicht mehr im Fokus habe. Und das führt in der Regel dann typischerweise auch dazu, dass wir ja auch viel mehr Leute im Projekt haben. Also ich habe Projekte erlebt, das war damals bei Bosch ein Projekt, während ich in der Diplomarbeit war, da ging es um das Thema ABS und ESP. Damals, 99, war das ja noch alles relativ neu technologisch, für uns ist das ja heute alles Stand der Technik. Aber damals war es wirklich so, das waren in einem einzigen Entwicklungsprojekt 120 Entwicklungsingenieure in Schwibberdingen. Und da sieht man schon so ein bisschen, wo sind die Kompetenzbereiche und die Hierarchien. Ich brauchte einfach Leute, die bei diesem komplexen System ESP so tief in die Tiefe reingehen, dass sie halt das Problem lösen können. Also ein Algorithmenentwickler, ein Tester, ein Testfahrer. Ich brauche einen Softwareingenieur, einen Softwarearchitekt. Ich brauche auf der anderen Seite eben halt auch die ganzen Jungs, die die Absicherung machen. Ich brauche Hardwerker, die die Vernetzung im Fahrzeug aus Sicht der Hardware sicherstellen. Ich brauche Konstrukteure, die die Teilkomponenten entsprechend im Einzelnen definieren und konstruieren. Und das führt zwangsweise dazu, dass diese Superspezialisten sehr weit in die Materie eintauchen und wir brauchen dann irgendwo jemanden, der sich um das gesamte Bild kümmert. Das kann nicht nur der Projektleiter sein, aus meiner Erfahrung, meine Meinung, weil ein Projektleiter hat seine Projektziele primär im Fokus, sondern wir brauchen da auch eine Rolle und eine Person, die sich um das gesamte System kümmert. Und dieser Gedanke führt mich jetzt noch zu einem weiteren Punkt, das wird dann richtig spannend, mit der Thematik beschäftige ich mich auch gerade in einem Projekt. Das nennt sich Systems of a System. Ich hatte das auch schon in der Episode, wo ich über die Vision Systems Engineering im Jahre 2020 gesprochen habe, aufgegriffen. Wir werden immer mehr die Situation erleben, dass wir Systeme aus Systemen bauen. Früher oder bisher ist es häufig so, ein System gleich ein Produkt. Das wird sich ändern. Ein System wird aus vielen Teilsystemen, die wiederum für sich eigene Produkte darstellen, zukünftig bestehen. Das liegt zum einen daran, dass ich für irgendwelche Fachaspekte Zulieferer habe, die eben genau dieses Teilsystem zuliefern können, was aus ihrer Sicht ja ihr Produkt ist. Also aus Sicht des Lieferanten ist das das System, aus Sicht des Gesamtsystemverantwortlichen ist das halt ein Teilsystem. Und wenn wir in diese Situation kommen, dann wird Hierarchie und Kompetenzbereich aus meiner Sicht und meiner Erfahrung noch viel klarer, weil dann brauche ich jemanden, der das Gesamtsystem im Auge hat, das aus diesen Teilsystemen besteht. Und diese Teilsysteme an sich sind schon ultra komplex. Und an der Stelle ist für mich irgendwo immer die Frage, die ihr euch in Projekten stellen müsst, wie viele Fachspezialisten sind dabei und welche Spezialisierungstiefen haben diese Spezialisten. Und je mehr dabei sind oder je tiefer die Spezialisierung geht, umso klarer ist die Aufgabe und Hierarchie und Kompetenzbereich bei den Systemingenieuren fürs ganze Bild und in der Lösungsumsetzung im Detail eben für die Verantwortlichen der Subsysteme. Und was bedeutet jetzt das Hierarchie-Kompetenzbereich der Systemingenieure? Ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben. Aus meiner Sicht, ich hatte das ja immer schon mal ein bisschen erwähnt, der Systemingenieur ist dafür da, das ganze Bild zu sehen. Ja, das ganze Bild eines Systems. Und was sind so typische Sachen, die ein Systemingenieur macht und wofür er verantwortlich ist? Zum einen muss er mit dem Kunden reden. Und wenn er keinen Kunden hat, mit dem Produktmanagement. Und er muss die Systemanforderungen aufnehmen. Das heißt, er muss schauen, welche Anforderungen habe ich denn, muss die analysieren, muss die zusammenschreiben, muss das mit anderen Spezialisten auf der Subsystemebene auch wieder abstimmen, was von diesen Anforderungen kommen noch funktioniert überhaupt bei euch. Und andersrum, die Subsysteme, gerade bei Systems of a System haben wir das sehr häufig, erzeugen ja wiederum eigene Anforderungen nach oben Richtung System, Beispiel Schnittstellen oder Informationsflüsse. Und das ist eine typische Aufgabe, die in so einer Hierarchie oder Kompetenzbereich eines Projektes einen Systemingenieur machen muss. Was muss er noch machen? Ich hatte das auch in einer der letzten Episoden oder ich glaube sogar einer der ersten Episoden. Er muss sich um das Thema Releaseplanung kümmern. Es gibt sonst keinen in einem Projekt, der sich wirklich aus Sicht des gesamten Systems um das Thema Releaseplanung kümmern kann. Und das bedeutet für mich eben halt die Abstimmung. Nehmen wir jetzt mal die Begriffe aus dem Automobilbereich, die sind in anderen Branchen vielleicht ein bisschen anders, aber im Grunde ist es ja alles gleich oder ähnlich. Wir haben ein A-Muster, ein B-Muster, ein C-Muster und ich muss halt definieren, welche Funktionalität ist im A-Muster vorhanden und damit meine ich Funktionalität aus Sicht der Software, Funktionalität aus Sicht der Hardware, Funktionalität aus Sicht der Konstruktion, Funktionalität, wie ich es bei Zeiss zum Beispiel auch habe, aus Sicht der anderen Fachbereiche, die so im optischen Umfeld liegen, Optikdesign. Also all diese Definitionen der Reife des Projektes zum Musterstand. Was muss bis dahin geliefert sein? Das ist der erste Teilschritt. Der zweite Teilschritt, der damit genau zusammenhängt, ist dann auch die Aufwandschätzung. Auch das kommt vom Systemingenieur. Er muss dann auf Basis dieser Definition mit den jeweiligen Leuten, mit den Verantwortlichen auf der Subsystemebene abstimmen, wie hoch ist der Aufwand, um diese Funktionalitäten zu diesem Musterstand zu realisieren. Als dritter Punkt, was seine Aufgabe auf dieser Ebene ist, die Architektur für das Gesamtsystem entwerfen. Diese Aufgabe ist eine aus meiner Sicht entscheidende Aufgabe, weil er am Ende da als Systemingenieur definiert, was ist drin, was ist draußen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieser Punkt wird irgendwie häufig immer wieder vergessen, gerade wenn ich in Troubleshooting-Projekten komme. Ganz entscheidender Punkt, auch Tipp nochmal an andere Projekte, die gerade so ein bisschen fragen, was können wir besser machen. Definiert eure Systemarchitektur und definiert innerhalb der Systemarchitektur, was drin, was ist draußen. Und damit die Schnittstellen. Die meisten Fehler, die meisten Probleme entstehen an den Schnittstellen. Nicht in dem System oder in den Komponenten, sondern an den Schnittstellen zwischen zwei Komponenten. Und er definiert auch auf einer groben Entwurfsebene die innere Architektur. Ja, also das heißt, er setzt sich mit den Fachleuten zusammen, mit den Spezialisten zusammen und sagt, okay, welche Funktionalität oder welche Architektur werden wir denn im Softwarebereich haben? Typischerweise gibt es ja da diese drei Level. Zumindest in der Automobilindustrie haben wir das immer so. Oder auch von der Hardware-Seite aus, welche grobe Architektur, Blockschaltbild typischerweise wird ihr haben oder auch im Bereich der Konstruktion, welche grobe Bauraumarchitektur wird dieses System denn besitzen. Die vierte Aufgabe und Hierarchie und Kompetenzbereich ist der Kommunikator zwischen den Domänen. Gerade, ich hatte es eingangs zu dieser Frage ja schon beschrieben, viele Fachspezialisten gehen immer weiter in die Tiefe hinein und das bedeutet zwangsweise, sie haben einen sehr fokussierten Blick auf Informationen und genau diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Domänen, also zwischen der Hardware, Software und Konstruktionsdomäne jetzt mal als Beispiel, diese Kommunikation muss der Systemingenieur sicherstellen und das ist häufig auch durch Herumspazieren. So banal wie das klingt, aber ich kenne das auch als Systemingenieur, bin ich oft einfach mal zu Fuß unterwegs im Projekt und schaue einfach nach, okay, gibt es irgendwo Wissen, Informationen, Entscheidungen, die auf den untersten Ebenen gelaufen sind, die ich wieder zu anderen transportiere, wo ich auch einfach Leute miteinander vernetze. Ja, auch, also gerade das Thema Soft Skills, komme ich auch nachher nochmal drauf, ist für Systemingenieure extrem wichtig. Dann bei, als fünfter Punkt für mich ist dann halt auch die Führung der fachlichen, die fachliche Führung der Verantwortlichen ein wichtiger Aspekt. Der Projektmanager ist für die Führung des gesamten Projektteams zuständig, aber die fachlich-technische Führung in so großen Projekten wird nicht der Projektmanager übernehmen, sondern das tut typischerweise ein Systemingenieur. Ja, das heißt, er hat das gesamte Bild im Blick, er weiß, welche entscheidenden was entscheidend ist quasi für den Kunden an Funktionalität, die umgesetzt werden muss. Und genau an der Stelle führt er im Prinzip die Fachspezialisten auf der Detailebene. Das ist nicht ganz einfach, weil er hat in der Regel in der Projektorganisation keine Führungsrolle. Deswegen fallen auch typischerweise diese Rollen Projektmanager und Systemingenieur bei mittleren und kleinen Projekten dann irgendwann zusammen auf eine Person. Dadurch entsteht dann doch schon wieder direktere Führung. Aber in komplexen Projekten, wo durchaus, auch das habe ich schon erlebt und mitgemacht, es in dem Projekt drei Systemingenieure gab. Und da ist es halt wichtig zu klären, wer von diesen drei Systemingenieuren führt denn die Spezialisten und wer von den dreien ist denn für Details zuständig auf Sicht der Systemebene, also zum Beispiel Systemarchitekturentwurf mit SysML als einfaches Beispiel, ja, oder Requirements Engineering. Ja, das fällt dann ja auch alles auf der Ebene bei großen Projekten nochmal im Detail auseinander auf einzelne Köpfe häufig. Und das ist auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist. Was jetzt als sechster Punkt kommt, wird häufig komplett vergessen. Ein Systemingenieur ist für die Überwachung der technischen Ergebnisse zuständig. Weil ich mache als Systemingenieur die Releaseplanung, ich mache als Systemingenieur die Aufwandschätzung, ich gebe das Ergebnis an den Projektmanager, damit er seinen Terminplan planen kann und sein Team organisieren kann. Aber wenn es darum geht, aus technischer Sicht die Ergebnisse zu bewerten, Reviews durchzuführen, Freigaben zu machen, all diese Dinge, macht das ein Systemingenieur bei großen Projekten. Bei kleinen, wie gesagt, fällt das alles zusammen häufig auf eine Person und dann nennt sich das vielleicht auch nicht immer Systemingenieur, aber bei großen Projekten sehr wohl. Das heißt, was ich auch schon in einem sehr großen Projekt hatte, dass ich der Systemingenieur in dem Projekt war, ich habe mich aber im Prinzip nur um Releaseplanung und Controlling und Reporting gekümmert. Weil das ist genau das gewesen, was ich in diesem Projekt in meiner Rolle primär an den A-Projektleiter liefern musste. Ja, das heißt, ich habe ihm quasi monatlich gesagt, okay, was ist der Forecast, wo laufen wir hin? Ich war dafür zuständig, halt diesen riesen Datenwust einzusammeln und daraus entsprechend dann Management-Reportings aufzubauen. Ja, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir noch zum siebten Punkt, und das ist so der Kernimpuls, den ich euch Systemingenieuren da draußen geben möchte. Wir Systemingenieure sind dafür zuständig, die vielen kleinen Probleme in den Projekten zu lösen. Ja, das heißt, häufig können Fachspezialisten aufgrund ihrer Detailtiefe und ihres Detailwissens eine Entscheidung gar nicht fällen, weil sie unter Umständen gar nicht über alle Informationen verfügen oder sie gar nicht alle bewerten können und auch die Konsequenzen ihrer Entscheidung unter Umständen nicht bewerten können. Deswegen sind sie unsicher. Und das ist eine Sache, die gehört auf unsere Ebene. Wir sind der Kümmerer im Projekt, der technische Kümmerer im Projekt. Und wir kümmern uns auch um die Lösung von Problemen. Ihr seht schon, da ist wahnsinnig viel Soft Skill drin. Das ist aber auch meine Erfahrung. Ich kann das auch ganz klassisch nachvollziehen. Das muss einfach sein. Das muss jemand sein, der sich darum kümmert, dass die Probleme in dem Projekt einfach aufgegriffen entschieden und damit auch gelöst werden. Und das ist typisch auch etwas, was in die Verantwortung des Systemingenieurs gehört. Kommen wir zu seiner dritten Frage. Wie kann man Systems Engineering organisatorisch in ein Unternehmen effektiv einführen? Ja, das ist auch wiederum eine sehr spannende Frage. Nicht umsonst diese Episode seinen ganzen Fragen gewidmet. Warum schaffe ich überhaupt Systemingenieure? Ich möchte mal erstmal diese Frage beantworten. Für mich gibt es den Punkt, Produkte werden heutzutage immer komplexer. Systems of a System, hatte ich ja schon drüber gesprochen. Und diese Komplexität muss ich beherrschen. Und das ist einfach die Rolle und die Aufgabe des Systemingenieurs. Ein zweiter Aspekt, den ich immer wieder erlebe, warum Systems Engineering oder warum Systemingenieure geschaffen werden als Rolle, ist, dass mehr und mehr Firmen, gerade aus dem technologischen Umfeld, verstehen, dass sie durch die Rolle des Systemingenieurs den Kundennutzen ihres Produktes erhöhen können, weil der Systemingenieur typischerweise viel mehr fokussiert auf den Kundennutzen, auf das gesamte Bild, sodass der Kunde, der das Produkt kauft, eine viel höhere Zufriedenheit erreicht, weil das einen viel fokussierteren Nutzen hat, dieses Produkt. Dann gibt es noch einen Punkt, der auch ganz klassisch ist, warum Systemingenieure geschaffen werden. Das erlebe ich auch in einem Projekt, was ich gerade begleite. Das nennt sich disruptive Technologieführerschaft. Was ist das? Komisches Wort, fachlich. Ich versuche eigentlich so Spezialistenworte möglichst rauszuhalten aus dem Podcast. In diesem Fall gibt es einfach in der Form keine anderen. Disruptiv bedeutet quasi wirklich, ich komme mit einer neuen Technologie in den Markt und zerstöre quasi bestehende alte Technologien. Apples iPhone war so ein Beispiel. Ja, also es war lange gesetzt, das Nokia-Telefon, so wie es damals existierte, man glaube es gar nicht, vor 5 Jahren gab es noch kein iPhone. Ja, also noch zurückgerechnet für die Hörer, die den Podcast vielleicht mal irgendwann später hören. Wir hatten 2008 die Einführung des iPhones oder 2007, also ungefähr da. Das heißt, davor gab es keinen. Und das, was damals da gab, das war Stand der Technik. Das war das, was es im Bereich der mobilen Geräte halt so typischerweise gab. Und über einen Touchscreen mit Apps und den ganzen Features mit dem Musik-Downloads und sowas alles, das gab es damals nicht. Und dann kam das iPhone und das war eben genau diese disruptive Technologieführerschaft. Und Firmen, die in diese Richtung gehen, und auch da begleite ich gerade ein Projekt, Firmen, die in diese Richtung gehen, sind zwingend angewiesen auf jemanden, der sich um das Gesamtsystem kümmert, weil sonst funktioniert nämlich diese Idee nicht. Das führt sonst häufig zu den Bauchlandungen, die viele Projekte dann mal erleiden, wenn sie ganz groß gestartet sind und dann irgendwann einfach mal so auf der Wiese landen und feststellen, dass wir es nie erreichen können. Das ist häufig so die Schlüsselrolle eines Systemingenieurs, dort entsprechend auch solche Technologieführerschaften zu treiben. Und das ist auch ein Grund, warum ich Systemingenieure in der Regel schaffe. Dann gibt es noch einen vierten Grund, warum Systemingenieure geschaffen werden als Rolle. Das erlebe ich gerade zurzeit bei vielen mittelständischen Unternehmen und vor allem aber auch in der Automobilbranche. Wir verlagern immer mehr Fachspezialisten ins Ausland. Das heißt, wir lassen Ergebnisse im Ausland entwickeln. Typisch, ganz typisch Softwareentwicklung in Indien, Konstruktion in der Tschechei, das ist jetzt Beispiel aus dem Autobereich, die ich kenne, oder in Bulgarien wird Software entwickelt, also wir haben dann quasi in Osteuropa irgendwo Entwicklungsabteilungen, wir haben in Asien irgendwo Entwicklungsabteilungen, jetzt geht es langsam los auch Richtung Brasilien, Südamerika, also wir verlagern quasi Fachspezialisten ins Ausland. Und warum tun wir das? Zum einen, und das ist immer der große vorgeschobene Grund, Kostenreduktion. Ich halte den für ziemlich Banane, weil wenn wir eine Vollkostenrechnung als Unternehmer machen, ist das kostenmäßig mit Sicherheit nicht günstiger, ins Ausland zu gehen, da ich hier so wahnsinnig viel Aufwand treiben muss, um das alles wieder abzustimmen. Es gibt aber noch einen ganz entscheidenden Grund und den erlebe ich auch gerade in der Automobilindustrie. Wir haben den Ingenieurmangel. Ja, das heißt, selbst wenn ich eigentlich hier in Deutschland meine gesamte Entwicklung konzentrieren will, ich habe gar nicht die Leute hier. Das heißt, ich muss zwangsweise mit Spezialisten im Ausland zusammenarbeiten. Und wenn ich das tue, dann brauche ich jemanden, der den Hut fürs gesamte System aufhat. Und das ist auch so ein Grund, warum Systemingenieure geschaffen werden. Und das führt zwangsweise dazu, dass sie im Umgang mit interkulturellen Teams sich beschäftigen werden. Und dass auch dieser Dreisprung, den ich eben beschrieben hatte, also auf der gleichen Ebene gibt es einen Projektmanager, einen Systemingenieur und Qualitätssicherer, immer wichtiger werden und deshalb eben auch die Rolle des Systemingenieurs geschaffen wird. Der zweite Gedanke zu der Frage, wie kann man Systems Engineering organisatorisch einführen, führt mich so ein bisschen zu dem Punkt, eben mal zu beleuchten, wie kann ich denn den Systemingenieuren Wissen geben. Also wenn ich über Einführung von Systems Engineering rede, ist es in der Regel so, dass ich dort auf ein Themenfeld treffe, wo es sehr wenige erfahrene Leute gibt. Und das hat eine Historie. Ich meine, es gibt das Studium der Mechatronik jetzt seit ungefähr 15, 16 Jahren, 17 Jahren vielleicht. Und ich bin ja selbst Mechatroniker und als ich damals angefangen habe, waren wir eine der ersten Generationen. Ich weiß, damals Bochum war einer der ersten Fachhochschulen, die das überhaupt angepackt haben, dieses Thema. Aber diese Ausbildung der Mechatronik war im Prinzip ein Stück weit nichts anderes, dass wir aus jedem Fachbereich einen Teil gelernt haben. Das heißt, wir haben dort damals im Studium nie wirklich das gesamte System betrachtet. Jetzt lag es damals in meinem eigenen Interesse, weil es mir einfach viel Spaß macht, auf Systemebene zu schauen. Nicht umsonst habe ich dieses Studium gemacht. Ich weiß aber auch um andere Mechatroniker, die wieder in ihre Fachbereiche zurückgegangen sind, also Schwerpunkt Konstruktion oder Schwerpunkt Hardwareentwicklung oder Schwerpunkt Softwareentwicklung. Das heißt, es gibt relativ wenig Systemingenieure. Und jetzt muss ich denen, die überhaupt Interesse haben an dem ganzen Thema Systems Engineering und als Systemingenieur arbeiten möchten, eben halt das Wissen aus Sicht des Unternehmens vermitteln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann dieses Themenfeld nicht in ein Unternehmen einführen, wenn ich da die Leute nicht entsprechend aufschlaue. Und was aus meiner Sicht ganz wichtig zum einen ist für einen Systemingenieur, ist eben die Ausbildung in Methodenwissen. Wir Systemingenieure sind in der Regel die, die sehr viele Methoden anwenden. Ich gebe mal so ein paar Beispiele, was ich für wichtig halte. Das eine sind fachliche Methoden. Wie gehe ich mit Anforderungen um? Wie kann ich sie aufnehmen? Wie kann ich Workshops dazu durchführen? Wie kann ich Anforderungen analysieren und bewerten? Wie kann ich Anforderungen dokumentieren? Das ist so eine fachliche Methode, die ganz wichtig ist für einen Systemingenieur. Eine weitere fachliche Methode, die ganz wichtig ist, ist das ganze Thema Systemarchitektur entwerfen. Am besten auch mit SysML. Meine Erfahrung, SysML ganz gut. Also zu lernen, wie ich eben ein sehr, also pragmatisch, aber sehr effiziente Systemarchitektur aufziehen kann. Eine weitere fachliche Methode, das habe ich eben ja auch schon so ein bisschen angeschnitten, was sind die Verantwortungsbereiche. Wenn ich Releaseplanung und Aufwandschätzung machen muss als Systemingenieur, dann muss ich auch wissen, wie es geht. Eine weitere fachliche Methode, und das ist der Grund, warum ich die letzten Episoden so ein bisschen unter dieses Thema gehangen habe, ist das ganze Thema agile Methoden. Ich muss gerade als Systemingenieur schauen, wie kann ich durch gewisse Vorgehensweisen das Projekt beschleunigen. Nicht alle funktionieren, auch das haben wir ja beleuchtet. Nicht alle wende ich konsequent durchgängig bis auf die letzte Spielregel an. Ich nehme es halt pragmatisch, die agilen Methoden so, wie sie einen Nutzen haben für das Projekt. Aber genau deswegen muss ich sie kennen und das muss ich den Leuten beibringen. Und auch, was dazu gehört, ist das ganze Thema Fortschrittsüberwachung. Also wie kann ich zum Beispiel dann hinterher klären, was von meiner Planung ist denn schon umgesetzt worden und wie kann ich das auch reporten. Das sind so im Bereich der Ausbildung die fachlichen Methoden. Und jetzt kommt ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich muss die Jungs auch ausbilden im Bereich Soft Skills. Ich hatte es ja auch schon angerissen in der Beantwortung oder in den Gedanken zu den ersten Fragen von Christian Gothe. Auf dieser Ebene muss ein Systemingenieur wirklich eine gute Ausbildung haben im Bereich Soft Skills, weil das ist entscheidend für diese Rolle, um sie auszufüllen, um auch aus Sicht des Unternehmens einen wertvollen Beitrag in dem Projekt zu leisten. Das fängt mit so Sachen an, und das hört sich im ersten Moment für viele Systemingenieure komisch an. Ich muss im Bereich Leadership, also Führungsfähigkeiten, die Leute ausbilden. Da denken sich viele, ja, Moment, das ist doch Aufgabe des Projektmanagers. Nee, ich hätte das ja auch schon eben angeschnitten. Es kann passieren, dass ich als Systemingenieur sowieso die Projektmanagement-Rolle mit übernehmen muss. Oder, wenn das komplex ist, dass ich als wirklich eigene Rolle existiere in so einem Projekt, bin ich der technisch-fachliche Mensch in dem Projekt, der eben sich auch um die fachliche Führung der Leute dort kümmern muss. Und da muss ich verstehen, wie Führung funktioniert. Und das Zweite, was ich da ansprechen will, auch ganz wichtig meiner Meinung nach, ist das Thema Kommunikation und Umgang mit Konflikten. Wenn ich die Rolle installiere in einem Unternehmen, dann wird der Systemingenieur, das ist meine Erfahrung, ein sehr zentraler Anlaufpunkt sein für alle Leute mit irgendwelchen Sorgen. Der Projektmanager kommt und hat halt seine Bedürfnisse, was er braucht an Informationen, was er braucht an Entscheidungen, ja, wo er jemand braucht, der ihm auch als Sparringpartner wie der Qualitätssicherer beiseite steht und mit das Projekt fokussiert und auf die Schiene hält. Aber da kommen auch die Fachspezialisten. Da kommt dann der Softwareingenieur, Das ist ganz typisch. Der Software-Ingenieur kommt zu mir und sagt, ich kriege einfach da was nicht umgesetzt. Ich weiß nicht, wie ich mich darum kümmern soll. Die Hardware-Schnittstelle auf der anderen Seite des Systems funktioniert nicht. Der Kollege für die Hardware-Schnittstelle sitzt aber am ganzen Ende, anderen Ende des Entwicklungsgebäudes. Das sind ungefähr dann 3 Kilometer weg, wenn es ein großes Unternehmen ist. Ich erreiche den per Telefon nicht. Und wir haben ja Termindruck und so weiter und so weiter. Die üblichen Sorgen, die durchaus berechtigt auf dieser Ebene entstehen. Und da ist es die Aufgabe des Systemingenieurs, diesen Konflikt zu lösen. Oder auch, wenn es richtig gekracht hat. Auch das habe ich einmal in einem Projekt miterlebt, so richtig gekracht, wo es zwischen Fachbereichen, die im Gesamtsystem völlig weit auseinander waren, gekracht hat, dass sie auch nicht mehr miteinander geredet haben. Wir haben aber technische Schnittstelle gehabt. Da musste ein Schrittmotor angesteuert werden. Der Schrittmotor war aber als Komponente in dem Gesamtsystem ganz woanders hin verteilt und lag auch gar nicht mehr in der Verantwortung des ein Entwicklungsprojekt, sondern lag in der Verantwortung des anderen Entwicklungsprojektes. War aber ein Gesamtprodukt, ein Gesamtsystem in einem Unternehmen und die haben nicht mehr miteinander geredet. Ja, die haben sich nur noch angekeift. Und diese Konflikte muss auch ein Systemingenieur auflösen. Das kann der Projektmanager häufig technisch oft gar nicht. Er hat ja eine ganz andere Rolle. Dann zum Thema Ausbildung in Soft Skills gehört für mich ganz, ganz wichtig noch mit dazu. Ich muss Kreativitätstechniken lernen. Ich muss als Systemingenieur Improvisation lernen. Ich habe häufig als Systemingenieur die Situation, dass ich kalt irgendwo ins Wasser geschmissen werde und mit einem Problem konfrontiert werde, was in der Regel recht schnell gelöst werden muss. Das heißt, ich muss selber Techniken beherrschen als Systemingenieur, um eben kreativ zu sein, kreativ denken, mich in so einem kreativen Modus auch versetzen zu können, auf der anderen Seite aber auch improvisieren zu können. Sehr spontan, sehr schnell auch durchaus reagieren können. Ein so ein Soft Skill, das kann man jetzt halten, was man will, aber ist aus meiner Sicht ein Soft Skill, der auch ganz wichtig ist. Und das ist ein bisschen die Zusammenfassung der oberen oder der ersten Punkte im Soft Skill-Bereich, die ich genannt habe. Ich muss als Systemingenieur früher oder später irgendwann mal lernen, wie Troubleshooting funktioniert. Normalerweise ist der Systemingenieur ja eben dafür da, dass eben genau das nicht passiert. Aber auch da meine persönliche Erfahrung ist, Projekte entgleiten, Projekte ballern manchmal in die Wand, das ist nicht die Schuld des Systemingenieurs, vielleicht hatten sie auch manchmal keinen. Häufig bin ich ja in solchen Projekten immer der dann reinkommt als externes Feuerwehrmännchen und das Ganze erstmal wieder auf die Beine stellt und guckt, dass wir da zum Ergebnis kommen. Und eben genau dieses Wissen, wie funktioniert dieser Projektmodus Troubleshooting überhaupt? Wie komme ich aus dieser Teufelsspirale wieder raus? Was muss ich für Schritte machen? Was muss ich für Entscheidungen auf jeden Fall fällen als Systemingenieur, um so ein Projekt wieder auf die Spur zu bringen und zum Erfolg zu bringen? Das ist für mich auch so ein Soft-Skill-Thema, was ein Systemingenieur kennen muss. Und was ein Systemingenieur aus meiner Sicht auch beherrschen muss, ist das Thema Präsentation. Ja, ich habe das jetzt mal unter Soft Skills gepackt, weil ich das für ganz wichtig halte. Ein Systemingenieur ist oft in der Situation, dass er vor obersten und oberen Management präsentieren muss. Und da muss ich als Systemingenieur in der Lage sein, das vernünftig zu machen. Denn nichts ist schlimmer, als dass ich eine schlechte Präsentation dort abliefere. Weil die Leute haben keine Zeit, die Leute sind dafür da, Entscheidungen zu treffen. Und ich muss als Systemingenieur fokussiert auf das, was ich dort gerade vortrage, präsentieren können. Und dieses Soft Skill muss ich beherrschen. Also das ist so ein bisschen ein Aspekt zum Thema Ausbildung überhaupt des Systemingenieurs. Er muss diese Methoden kennen, er muss das Wissen haben, um in dieser Organisation überhaupt erfolgreich etabliert zu werden. Dann kommt ein weiterer Punkt. Wenn wir über Ausbildung reden, ist das ja erstmal nur der halbe Schritt. Um Systems Engineering effektiv einzuführen, muss auch dieses Methodenwissen erprobt werden. Ja, das heißt, ich muss mir überlegen, welches Projekt ist vielleicht das Pilotprojekt, an dem das erste Mal diese Rolle überhaupt existiert, an dem das erste Mal auch Teil des Methodenwissen ausprobiert werden kann, um halt überhaupt auch mal pragmatisch zu sehen, was funktioniert in unserem Unternehmen. Und ich kann da auch nur sagen, und das ist ja das, was ich auch bei Zeiss zurzeit mache, sucht euch einen erfahrenen Systemingenieur. Das kann jemand aus dem eigenen Haus sein, das kann jemand Externes sein, wie auch immer, aber der eine Rolle des Mentors übernimmt. Ganz wichtig, des Mentors. Das heißt, er gibt sein Wissen weiter. Er leitet die Leute an, zeigt ihnen, wie er selbst so ein Problem lösen würde und guckt auch, wie er in der Situation diese Methode unter Umständen auch nochmal anpasst. Ja, Und genauso haben wir es ja bei Zeiss gemacht. Das heißt, ich wurde dort angesprochen, dieses Thema kam hoch und wir haben das im Prinzip relativ pragmatisch gemacht. Und letztes Jahr im Herbst haben wir begonnen. Ich habe mit denen 5 Trainingsworkshops gemacht. Das lief so, wir haben erstmal einen Trainingstag gemacht mit der klaren Ausrichtung, Ansage, ich muss die Entwickler kennenlernen und die Entwicklung kennenlernen. Die müssen mich kennenlernen. Wir müssen überhaupt gucken, funktioniert die Chemie? Ja, können wir überhaupt miteinander? Oder halten die Leute dort mich für total blöd, dann funktioniert es nicht. Dann habe ich auch keinen Spaß daran. Und dieser erste Tag ist erstmal ein Stück weit Wissen, Rahmen setzen und aber auch schon methodisch etwas ausprobieren, um halt auch schon das erste Erfolgserlebnis zu haben. Und die anderen 4 Workshops schlossen sich dann an. Was wir gemacht haben, diese 5 Workshops waren an einem Projekt direkt angedockt. Das heißt, wir haben Methoden ausprobiert, wir haben Wissen ausprobiert und zwar direkt, sodass das Ergebnis innerhalb dieses Entwicklungsprojektes genutzt werden konnte. Und nach diesen 5 Workshop-Tagen, die verteilt waren über mehrere Monate, hat sich halt ergeben, dass Zeiss sich entschieden hat, für ein Jahr lang mich als Mentor in der Entwicklung mit dazuzunehmen, sodass wir jetzt das Ganze über die ganzen Projekte hinweg ausrollen und ausprobieren. Ich gebe mein Methodenwissen weiter, ich spreche mit den Leuten, wir gucken, wie wir es anwenden können. Die Projekte sind ja auch alle etwas unterschiedlich, mal ist mehr Software drin, mal gar keine. All solche Aspekte, das machen wir jetzt zum Beispiel nicht. Das ist meine Erfahrung, eine recht pragmatische Vorgehensweise. Sprich, also wenn ihr da einen internen Systemingenieur habt, der sehr erfahren ist, der auch in der Lage ist, sein Wissen weiterzugeben, fragt ihn, ob er das machen kann oder fragt nicht. Oder fragt jemand anders, den ihr kennt. Wichtig ist, dass ihr jemanden habt, der euch als Mentor, ganz wichtig, nicht als Coach oder nur als Trainer, sondern als Mentor begleiten kann, dieses Thema im Unternehmen zu etablieren. Und wenn ich jetzt noch eine weitere Frage oder einen weiteren Punkt zu der Frage, wie kann ich Systems Engineering organisatorisch im Unternehmen einführen, betrachten möchte, dann komme ich auf das Thema, was muss ich bei der organisatorischen Umsetzung beachten? Ganz, ganz, ganz wichtig, das ist ein alter Leitspruch der Organisationsentwickler, Form follows Function. Das bedeutet, eine Unternehmensstruktur folgt den Funktionen. Ich muss erst eigentlich die Funktionen so etablieren, wie sie für mich effizient und pragmatisch in einem Unternehmen, gerade in der Entwicklung ist. Und erst dann kann ich hingehen und eine Form, also sprich eine Struktur aus Liniensicht erzeugen. Ja, und das führt mich zu dem Punkt, probiert es in der Praxis aus. Jede Firma ist echt anders. Ja, es gibt da kulturelle Hintergründe, die aufgrund der Historie entstehen. Ich kenne das auch. Es gibt Firmen, die kommen aus dem klassischen Maschinenbau. Die haben Software jetzt so seit 3 Jahren das erste Mal irgendwie in einem Projekt. Die haben ganz andere kulturelle Hintergründe. Oder es gibt Firmen, die kommen schwerpunktmäßig aus einem Bereich, wo viel Software das System dominiert und jetzt kriege ich noch mehr Subsysteme dazu, System of a System. Ich begleite gerade ein Projekt, das Gesamtsystem meines Kunden, was geliefert wird, besteht aus Sensoren verschiedener Klassen, Aktoren verschiedener Klassen und der Software. Es wird kein Steuergerät geliefert, ganz wichtig. Die Software wird auf ein Bodycontroller geliefert, der kommt von einem anderen Zulieferer, da werden von ganz vielen nur die Software geliefert, die wird dort integriert, sodass das System eigentlich besteht eben aus den eigenen Sensoren, den eigenen Aktoren und der Software, die da geliefert wird, der Embedded Software. Ja, und das ist eine ganz andere Kultur, wenn in diesem Umfeld dieses Unternehmen gewachsen ist und sich jetzt plötzlich mit System of a System beschäftigen muss und solchen Sachen. Dann ganz wichtig, das hatte ich jetzt auch schon in diesem Punkt, jede Firma ist anders angesprochen, Software versus Konstruktion. Das sind 2 völlig andere Sichtweisen, Vorgehensweisen. Der Grund ist relativ einfach. Software ist virtuell, Konstruktion kann ich das Ergebnis wirklich begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es anfassen, ich kann Software nicht anfassen. Das heißt, auch da wieder ganz wichtig, wo kommt die Firma her? Ich muss es eben ausprobieren. Dann kommt dazu das Führungsverständnis von Projektmanagern. Entweder hat das Unternehmen noch relativ wenig Projektmanager oder diese Projektmanager sind so das Mädchen für alles. Dann sind sie auch teilweise häufig auch Systemingenieure. Und auch jede Firma ist anders in Bezug auf Führungsfähigkeit von Linienverantwortlichen. Sind diese Linienverantwortlichen so offen, um überhaupt zu einer organisatorischen Änderung in der Praxis mitzugehen. Ja. Was ich empfehlen kann, ist eben halt die Rolle gezielt in Projekten installieren, die Methoden erproben, ja, probiert es aus, ändert es ab, probiert, macht es so, wie ihr es für euch im Projekt mit einem hohen Nutzen gebrauchen könnt. Schafft die Work Products, ich liebe das Wort eigentlich nicht so gerne, aber im Deutschen hört es sich noch komischer an, die Arbeitsprodukte. Also das, was als Ergebnis von einem Systemingenieur geliefert wird, das kann ein Dokument sein, das kann eine Planung sein, das kann ein Reporting sein, das kann eine Architekturspezifikation sein, das kann ein Haufen Flipchart sein. All das muss geschaffen werden in so einem Projekt, um überhaupt zu sagen, okay, was schaffen wir denn als Systemingenieure? Und was auch dazu gehört in der Praxis ausprobieren als Tipp ist, definiert euch die Tools und setzt sie ein, so wie ihr sie braucht. Und lasst euch da nicht bequatschen von irgendwelchen Toolverkäufern. Ja, weil es gibt so einen schönen Spruch, der das eigentlich so auf den Punkt bringt. A fool with a tool is just a fool. But the tool makes the disaster faster. Und dementsprechend probiert erstmal die Methoden aus und wenn es auf Papier ist und sucht euch danach die Tools dazu aus. Und zwar so, dass sie benutzbar sind und sagt den Vertrieblern mal endlich auch, sie sollen ihre Tools mal von der Bedienung her einfacher machen und nicht komplizierter mit jedem Softwarestand. Naja, wie gesagt, in der Praxis ausprobieren, Tools definieren und wenn das alles geschafft worden ist in einem Projekt, dann diese Rolle in weiteren Projekten etablieren. Peu à peu. Das kann schon parallel starten. Das machen wir zum Beispiel so bei Zeiss. Es kann aber durchaus sein, dass es nur ein einziges Projekt gibt, was erstmal damit läuft und zu einem viel, viel späteren Reifegrad-Zeitpunkt des Projektes irgendwann wird begonnen, dieses Wissen in anderen Projekten zu etablieren und auch die Rolle des Systemingenieurs in anderen Projekten zu etablieren. Und ich möchte auch nicht verhehlen und deswegen will ich es auch ansprechen. Es gibt natürlich massive Risiken. Die habe ich auch häufig genug erlebt aus der Praxis heraus und wir müssen uns eins bewusst werden, wenn wir über das Thema organisatorische Einführung einer Rolle, und das ist egal, ob es ein Systemingenieur ist oder eine andere Rolle, dann reden wir über Change, also über Veränderung in der Organisation. Ja, und das führt zwangsweise zu Widerstand. Meine Erfahrung, ein sehr massiver Widerstand kommt von den erfahrenen Lead-Ingenieuren. Ganz klassisches Beispiel, werde ich nachher auch noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Antwort ist, das haben wir seit 20 Jahren so gemacht. Warum sollen wir es jetzt anders machen? Ja? Also dieser Widerstand aus dem Bereich der erfahrenen Kollegen, die seit 20 Jahren in dieser Kultur eben genau so gearbeitet haben. Bei dem Thema Change kommt noch ein Punkt dazu. Viele Firmen wollen immer alles auf einmal haben. Ja? Dann wird entschieden, so, wir machen jetzt Scrum. Und dann machen alle Projekte nur noch Scrum, als wenn sie seit 10 Jahren Scrum gemacht haben. Ja, Bullshit. Ja. An der Stelle kann ich nur sagen, klärt, was wirklich sinnvoll ist für das Unternehmen und für das Projekt. Weil mit solchen Ansätzen alles auf einmal haben zu wollen, kann ich auch sämtliche Projekte erden. Und sehr nah beieinander in diesem Bereich Change liegt auch, alles zu schnell zu wollen. Ja. Ich habe häufig mal Anfragen, ja, Mike oder Herr Pfingsten, wie sieht's aus? Wir brauchen da mal 3 Trainingstage und danach können wir Scrum. Na, Scrum trainiere ich jetzt seltener, aber eben halt zum Beispiel Troubleshooting. Und ich sage, nee, ich kann Ihnen jetzt das Wissen geben, aber das müssen Sie nutzen. Und eben dieses alles viel zu schnell wollen, Beispiel bei Scrum erlebe ich häufig auch jetzt gerade, also noch ein bisschen Mode, ja, wir machen jetzt Scrum und sofort Scrum und ganz schnell kriegen wir da Ergebnisse, dass wir reden über Lernprozesse und Veränderungsprozesse in Unternehmen, beachtet das, das sind Risiken. Ja. Was ich da eben halt empfehlen kann, um ein Stück weit mit diesen Risiken umzugehen, zum einen auf den Nutzen fokussieren, auf den Nutzen für das Projekt. Nur die Änderungen machen in dem Projekt, die gerade einen Nutzen hat. Also ich installiere diese Rolle, installiere mit dieser Rolle halt auch eine Verantwortung und diese Rolle und diese Verantwortung erzeugt genau den Nutzen, den dieses Projekt braucht. Und wenn es nur das große Bild ist. Ja. Ganz wichtig ist Kommunikation und Einbindung der Leute, wenn ich eine organisatorische Einführung mache. Es gibt so ein schönes Beispiel an der Stelle, was ich auch immer wieder erlebe. Irgendwann macht es Bumm und dann existiert die neue Organisation und die neuen Prozesse und alles andere und alle fragen sich, wo kommt das her? Bindet die Leute ein. Wenn ihr organisatorisch Systems Engineering einfügt, müsst ihr die Leute mitnehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann gerade zum Thema alles auf einmal, alles zu schnell zu wollen, gibt es so einen schönen Spruch von einem sehr guten Freund von mir, der immer sagt, viele kleine Schritte sind kein Verrat am Ziel. Das heißt, immer einen Schritt nach dem anderen und macht kleine Schritte, lernt, verändert, probiert aus, reflektiert, all die Dinge, die wichtig sind, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Ja? Und dann kommt noch so eine absolute Empfehlung aus meiner Sicht und die geht an das Management, sowohl an das mittlere Management wie auch an das obere Management. Ihr müsst Vorbild sein. Gerade ihr müsst Vorbild sein. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Unternehmen organisatorisch beispielsweise Systems Engineering etabliert. Das kann aber auch Prozesse sein oder was anderes. Das Management nach draußen kommuniziert, wir sind die Besten, wir machen jetzt diese Veränderung, alles ist toll, wir sind ganz super und so weiter und jeder muss sich zukünftig daran halten, was wir da machen und das bedeutet, wir müssen jetzt auch anders denken und anders sein und anders werden und überhaupt. Und dazu gehört dann eben halt auch Anwesenheit und dann kommt der Manager eine Viertelstunde zu spät und zwar nicht nur einmal, sondern jedes Mal. Spätestens nach 2 oder 3 Terminen ist das unglaubwürdig. Also das Management muss Vorbild sein. Das Management kann nicht hingehen und sagen, ich etabliere eine Rolle und das allererste, was ich mache, wenn sie etabliert ist, erstmal diese Rolle wieder kaltzustellen, weil sie ja ein Projekt auch durchaus erstmal stoppen kann. Nee, wir brauchen jetzt kein Requirements Engineering, wir haben keine Zeit für Spezifikationen, das Projekt brennt. Ich als oberster Manager sage jetzt hier, komm, ja, mach voran, ja, der soll da sein Ergebnis produzieren. Ja, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Dann eine weitere Empfehlung, die ich geben möchte an der Stelle, etwas sehr Schönes, was ich auch bei einem Kunden erlebt habe und gelernt habe. Eine tolle Idee, die dort hatten. Die haben Daily Sprints für Systemingenieure gemacht. Was bedeutet das? Wir haben die Situation, dass dort in diesem Unternehmen die Systemingenieure ja in einer Linienorganisation, einer Gruppe irgendwo aufgehangen sind und dann ja in diese jeweiligen Projekte gehen. Und das führt zwangsweise dazu, dass sie ja weniger Kontakt miteinander haben. Aber ganz entscheidend ist die Vernetzung und der Austausch von Wissen und Erfahrung. Und so sind sie hingegangen und haben jeden Tag um 8:45 für 10 Minuten oder für 5 Minuten, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das war sehr ultra knapp, jeden Tag sind sie an einem Stehtisch im Flur zusammengekommen. Wer da war, war da. Ja, es gab also in dem Sinne jetzt keine Anwesenheitspflicht, aber es war sehr wertvoll für alle, deswegen haben alle immer versucht, da zu sein. Und dann haben sie sich ganz kurz ausgetauscht, ihre Probleme, ihre Sorgen, ihre Nöten, ihre Erfahrungen, wirklich so impulshaft. Und wenn dann irgendwo der Punkt kam, dass der eine sagte, ey, das, was du ja gerade erzählst, das gleiche Problem habe ich aus, lass uns mal die Köpfe zusammenstecken, dann wurde das danach gemacht. Das wurde dann nicht in diesem kleinen 5 oder 10 Minuten Daily Sprint gemacht, sondern da wussten die Leute voneinander Bescheid. Ah, da hast du eine Lösung, ich habe ein Problem, lass uns doch mal nachher noch mal eben kurz beim Käffchen zusammensitzen. Vielleicht kann ich was von dir lernen. Eine ganz tolle Sache, ich kann das sehr empfehlen. Es hilft ungemein, gerade wenn ich diese Rolle des Systemingenieurs etablieren will. Und was auch eine Empfehlung ist von mir, bildet euch gegenseitig weiter. Gerade Systemingenieure meiner Meinung nach sind diejenigen, die eine hohe soziale Kompetenz und auch eine hohe Kommunikationskompetenz besitzen müssen. Und wenn ich das besitze, bin ich in der Regel eigentlich auch sehr gut in der Lage, mein Wissen weiterzugeben und es anderen Leuten zu erklären. Dann macht das auch. Bevor ihr euch dann externen Trainer für teuer Geld einkauft, vernetzt euer eigenes Wissen. Wir haben das damals mal so gemacht, dass wir jeden Freitagnachmittag gab es um 15 Uhr eine halbe Stunde einen Impulsvortrag. Und wer da war, war da. Und es war einfach nur eine grobe Liste. Das muss man jetzt nicht jeden Freitag machen. Das kann man auch einmal im Monat machen oder wie es halt Sinn macht. Aber gegenseitige Weiterbildung im Unternehmen ist viel, viel, viel entscheidender, wenn es auch regelmäßig dann läuft. Ja, und der Raum war proppevoll, immer. Ja, weil das war so wertvoll. Ich bin quasi nach meinem anstrengenden Woche dahingegangen und habe nochmal spannendes Wissen mitgenommen. Das hat dann am Wochenende in meinem Kopf im Unterbewusstsein gearbeitet. Und häufig kam ich am Montag dann wieder zurück ins Projekt und hatte dann eine Idee und wir konnten da irgendetwas verbessern, irgendein Problem lösen. Also das sind meine Empfehlungen und das waren jetzt auch so meine Gedanken zum Thema organisatorische Einführung von Systems Engineering. Kommen wir zur vierten Frage. Mit einem Augenzwinkern werden zusätzliche Vorgaben zur Systemarchitektur, Schnittstellen, Subsystemdokumentation und so weiter nicht gerne auch mal als Korsett zur Beschränkung individueller Freiheiten gesehen. Wie kann man dieser Diskussion proaktiv begegnen? Ja, das ist, ich erzähle jetzt einfach ein paar Geschichten, um das ein bisschen zu beleuchten. Das Erste, und das ist das aus meiner Sicht ganz Wichtige, ist, wir sind diese Vermittler zwischen den Welten. Das ist unsere Kernaufgabe. Ja, wir produzieren auch Arbeitsergebnisse, Work Products. Ja, wir sind mit einer Schlüsselrolle in so einem Projekt. Aber am Ende ist der höchste Nutzen, den wir stiften, ist eben zwischen den verschiedenen Welten zu vermitteln. Ich erlebe das selber durch meine Ausbildung als Mechatroniker, bin ich irgendwie immer in der Lage, mit einem Software-Ingenieur zu reden, fachlich, sodass ich auch für ihn glaubwürdig bin, genauso wie mit einem Hardware-Ingenieur oder auch einem Konstruktionsingenieur. Das fängt bei Begrifflichkeiten an. Nehmen wir mal den Begriff Komponente. Für einen Software-Ingenieur ist eine Komponente was anderes als für einen Konstruktionsingenieur. Und für einen Hardware-Ingenieur ist eine Komponente wieder was anderes. Aber alle drei reden von einer Komponente und sie können exzellent damit aneinander vorbeireden. Das heißt, wir sind Vermittler zwischen den Welten. Und das versuche ich auch immer wieder bewusst zu machen im Projekt. Ich bin nicht hier, um irgendwie Luft wegzuatmen, sondern ich vermittle zwischen euch. Ja, und dann kommt sehr stark mit dazu, dass ich den Leuten auch versuche bewusst zu machen, dass wir ein Stück weit Systemrisiken reduzieren. Weil nichts ist schlimmer, dass am Ende des Tages bei einem komplexen System irgendwann mal alles zusammenkommt und dann stellen wir fest, so, die Software funktioniert nicht so ganz auf der Hardware und insgesamt die Teilkomponente und die Schnittstelle zur anderen geht auch nicht. Also wir reduzieren Systemrisiken und ich habe das mal irgendwann durch Zufall in den Satz verpackt, wo mich einer gefragt hat, was ist denn überhaupt dein Nutzen hier? Da habe ich gesagt, mein Nutzen ist ganz einfach, dass dein Telefon nicht mehr klingelt. Ein weiterer Punkt, der häufig übersehen wird aus meiner Sicht, wir reduzieren nicht nur Risiken, wir sehen häufig Chancen und ergreifen sie. Was auch in sich logisch ist, wenn ich als Fachspezialist genau das tue, was ich nämlich als Fachspezialist machen muss, in der Detailtiefe die Lösung spezifizieren, habe ich gar nicht mehr die Sicht und den Kopf frei für möglicherweise eine Chance, die an mir vorbeiläuft. Ein ganz klassisches Beispiel, was wir damals hatten, da ging es um einen Mikrocontroller, wo wir einen Workaround bauen mussten. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Und dieser Workaround führte in der Software halt zum wahnsinnigen Workaround. Und alle sagten, um Gottes Willen, wenn vielleicht mal irgendwann es da ein neues Release von diesem Controller gibt, wo dieser Bug raus ist, dann können wir den Workaround in der Software rausnehmen. Und durch Zufall kam irgendwann ein Kollege mit einem Zettel in der Hand angerannt und sagte, hey Mike, hier, guck mal hier, ich habe das gelesen. Und da sahen wir halt, oho, da kommt von Neck ein neues Derivat. Und mit diesem neuen Derivat ist dieser Bug behoben und dann bin ich sofort losgestiefelt und habe das mit dem Hardwareentwickler abgeklärt, ob das Ding überhaupt einsetzbar ist, dieses neue Derivat mit dem MV-Labor geklärt, ob wir es noch reinziehen können, mit dem Test geklärt, mit den Softwareern geklärt, mit all denen, die dann gebraucht worden sind, sodass wir dann entscheiden konnten, okay, die Chance nehmen wir an, wir sind noch rechtzeitig auf dieses Ding gestoßen in so einem Projekt, auf dieses Wissen und konnten es noch umsetzen. Und wir haben uns auch ein halbes Jahr Arbeit damit gespart und ich glaube auch eine Menge Stress hinten raus. Dann noch so ein Punkt, proaktiv begegnen. Irgendjemand muss in dem Projekt halt auch den Hut aufhaben. Ich mache mal so ein klassisches Beispiel. Software ist heutzutage sehr häufig der Treiber in solchen Entwicklungsprojekten. Das heißt, Software ist das, was am Ende des Tages auch den Nutzen und die Funktion in der Regel mitbestimmt. Und Software haben wir das Problem, ich habe diese Analogie, glaube ich, schon mal in einer der anderen Episoden gehabt, Software ist wie Geld. Ja, wenn ich einen 100-Euro-Schein in der Hand habe, dann ist das Papier ja nicht 100 Euro wert, sondern ich gebe diesem Papier den Wert. Und so ähnlich ist es bei Software auch, wenn ich da meine zigtausende von Lines of Code oder hunderttausende von Lines of Code entsprechend ausdrucken würde, dann kann ich die Software ja immer noch nicht so richtig anpacken. Dann habe ich zwar einen riesen Stapel Papier auf dem Schreibtisch liegen, ja, aber den Wert, den ich der Software gebe, ist ja sehr virtuell und dementsprechend Geld. Und das ist halt ein großes Problem. Die Hardwerker, die Konstrukteure, die Optiker und alle anderen haben einen entscheidenden Vorteil. Die können die Arbeitsergebnisse ihrer Entwicklungstätigkeit irgendwann mal anfassen. Ich kann als Hardwerker hingehen, mir die Platine angucken. Ich kann als Konstrukteur hingehen und haptisch ausprobieren, wie funktioniert das Ganze. Ich kann als Designer hingehen und schauen, ist mein Design denn auch genauso geworden, wie ich mir das mal irgendwann vorgestellt habe. Als Optiker kann ich da durchgucken und sagen, jo, alles klar, das hat genau diese optischen Funktionen, die ich brauche. Genau das alles kann ein Softwerker nicht. Und das führt zwangsweise dazu, es gibt eine sehr große Schnittstelle zwischen den Softwareingenieuren und den anderen Fachdisziplinen. Und da muss jemand auch fürs gesamte Bild den Hut aufhaben, weil die Auswirkungen aufeinander sind so immens und so komplex und dann oft auch virtuell, dass irgendjemand da sagen muss, ich bin derjenige, der das Gesamtverständnis hat. Ich habe nicht als Systemingenieur die Detailverständnisse, was der Softwarekollege da unten macht. Aber ich muss das im Groben verstehen, sodass ich es auch transportieren kann. Und das führt mich auch zu einem weiteren Punkt. Das ist häufig auch das, was ich als Systemingenieur erlebe. Ich bin die Schnittstelle zwischen den Softwareingenieuren und auch dem oberen Management. Früher oder später entsteht die Situation, dass ein Manager aus dem oberen Management in irgendeiner Form mit einem Softwareingenieur aus einem Projekt in Kontakt kommt. Und dann erzählt der Softwareingenieur diesem Manager so seine aktuelle Situation, wie er seine Probleme da so löst, was er da so macht. Und wenn dieser Manager, und das ist ein echtes, erlebtes Beispiel, aus dem konstruktiven Bereich kommt, dann dauert es nicht eine Minute, da hat der Softwareingenieur den abgehangen. Erstmal ist es eh viel zu detailliert, der Manager braucht diese Detailinformationen gar nicht. Zum anderen ist es eine Fachdisziplin, da ist er irgendwann weg. Ja? Und da ist es die Aufgabe des Systemingenieurs, genau dazwischen zu vermitteln. Ich kann als Systemingenieur zum Softwareingenieur gehen und kann verstehen, was er macht, was er ausprobiert, wie seine Sorgen da sind. Und ich kann aber auch zum oberen Management gehen und kann den aus Management-Sicht den Gesamtzusammenhang, die Aufgabe, das Problem und auch die Konsequenzen von Entscheidungen geben. Das ist dieses, was ich meine, da muss irgendjemand den Hut mit aufhaben. Dann ein Punkt, den ich gerne in diese Frage mit hineinnehmen möchte, ist, es muss jemand im Kern des Projektes geben, der den Kundennutzen versteht. Und da nehme ich auch mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war, das hatte ich ja in einer der Episoden anfangs ja auch mal erzählt, wo ich so herkomme und was ich so mache. Ja, auch mal eine Zeit lang angestellter Softwareentwickler, dann Softwareprojektleiter, dann Troubleshooter und Systemingenieur. Und ich hatte die Situation, dass ich, da kann ich mich sehr gut noch dran erinnern, mittwochs, mittags an meinem Schreibtisch war. Ich guckte gerade aus dem Fenster draußen, war schönes Wetter. Ich freute mich schon drauf, meine Joggingschuhe anziehen zu können heute Abend. Klingelt's Telefon und war einer der Lead-Ingenieure von Daimler dran. Und er sagte zu mir, Herr Pfingsten, Sie ruinieren den Ruf des Daimler Chryslers. Damals war es ja noch Daimler Chrysler. Ja, da sitzt er da, wie vom Blitz getroffen. Und am Ende des Tages stellte sich halt heraus, es gab da entsprechende Fahrten im Vorfeld zu Pressefahrzeugaufbauten, wo natürlich das obere Management von Daimler entsprechend fahren will. Und während diesen Fahrten ist halt jemand etwas aufgefallen, was ihm überhaupt nicht gefallen hat. Und da musste ich darunter, das war eine lustige Fahrt am Ende, wenn man so im Nachhinein drauf guckt. Ich dachte, ich bleibe dann eine Nacht da. Ich bin am Ende des Tages 4 Nächte da gewesen und habe dann auch noch mal shoppen zwischendurch, weil ich natürlich viel zu wenig Unterhosen mitgenommen hatte. So, und dann stellte sich hinterher heraus in der Diskussion, oder es wurde viel diskutiert, wie man das Problem lösen kann. Und bei allen Lösungsvorschlägen war es meine Rolle zu sagen, ja, das können wir machen, das ist technisch und auch zeitlich von der Umsetzung her überhaupt kein Problem, dass wir das tun können. Aber ich sage es ganz offen, wenn wir das implementieren, dann werdet ihr die Situation haben, dass wir den Kern nutzen, den ihr dem System mitgegeben habt, Sicherheit damals, dass ihr das reduziert. Und dann hat sich aber hinterher herausgestellt, dass es eine ganz andere Ursache hatte und es war alles gut so, wie es war. Ja, und das ist der Kern, eine der Kernaufgaben, diesen Kundennutzen zu verstehen und auch gegenüber dem Kunden manchmal auch wiederum ins Bewusstsein zu rufen. Und was auch dazu gehörte in diesem Projekt, was meine Aufgabe mit war, der Systementwurf und auch die Umsetzung, sprich also wirklich sich um das Gesamtsystem zu kümmern, zu definieren, abzustimmen, was können wir wie, wo überhaupt machen, was sind meine Schnittstellen des Systems nach außen und so weiter. Und damit auch eben den Kundennutzen zu fokussieren. Weitere Geschichte, weiteres Erlebnis, was ich hatte bei diesem ganzen Thema Vorgaben. Ich nenne die Geschichte mal Verbrauch von unnutzter Luft. Es war ein Projekt, was ich 2011 hauptsächlich mitbegleitet habe. Und in diesem Projekt war es so, dass es ging um Elektromobilität, ein total neues Thema dort in der Firma. Und diese Firma hatte sich entschieden, okay, wir brauchen Systemingenieure. Und dann gab es eben halt eine Systemingenieurin, die kam gerade von der Uni. Und es gab mich als externen Systemingenieur. Und das System war sehr komplex, deswegen wurde das Ganze ein bisschen so aufgedröselt, dass es einen Teil gab, der lief im Bereich der fahrzeugseitigen Sicht für das System, sprich alles Elektromobilität und Funktionen, die im Fahrzeug sind. Und dann gab es eine Gebäudeseite, gebäudesystemtechnische Seite in diesem Projekt. Und wir haben die Situation gehabt, dass wir, die Systemingenieure und ich, eigentlich die Schnittstelle war zwischen diesen Teilprojekten und Teilsystemen und haben auch dafür gesorgt, dass wir immer wieder die richtigen Leute zusammengebracht haben, damit die ihre Schnittstellen klären. Und was aber mit der Zeit immer deutlicher wurde, die erfahrenen Lead-Ingenieure, vor allem auf der Seite Gebäudesystemtechnik, da wo ich unterwegs war, die waren der Meinung, die brauchen das nicht. Wir haben das seit 20 Jahren so gemacht. Was brauchen wir einen Systemingenieur? Der kommt von extern, der macht hier Dinge, die unnütz sind und außerdem verbraucht er heiße Luft, unnütze Luft. Ja? Und mit diesem Punkt muss ich umgehen lernen. Und da muss ich proaktiv versuchen, auch den Leuten bewusst zu machen, was für Nutzen ich für sie habe. Ja? Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, warum Vorgaben auch wichtig sind, ich muss die Komplexität beherrschen. Ich habe Projekte begleitet, die sind so komplex gewesen. Der große Teil der Komplexität lag auch noch in den Software-Teilen, weil es ein hochintegratives Software, also viele Teilsysteme, die zu einem Gesamtsoftware-System zusammengebaut wurden und daraus wurde dann das Gesamtsystem erzeugt. Und da muss jemand die Komplexität beherrschen. Und dann gibt es noch so einen Punkt, den ich auch immer wieder versuche bewusst zu machen, der Kunde bezahlt uns. Ja? Das heißt, warum kauft der Kunde das System? Warum kaufen wir ein iPhone, wenn wir es cool finden? Ja? Der Kunde bezahlt uns, das heißt, wir müssen uns auch darum kümmern, wo liegen mögliche Potenziale des Produktes, des Systems, die ich weiterentwickeln kann. Und das bedeutet auch, er bezahlt uns dafür, dass wir Komplexität bekämpfen. Ja? Weil nichts ist ätzender, als ein Produkt in der Hand zu haben, was zwar grundsätzlich einen Kundennutzen erzeugt, aber ultrakomplex ist. Ja? Ja, nicht einfach, aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen meine Gedanken zu der vierten Frage mal geschildert. Jetzt kommen wir zur fünften und zur letzten Frage. Wo ist die Grenze zwischen Systems Engineering und Komponentendesign? Auch da wieder, ich hatte es ein bisschen wiederholt schon mal, jemand muss sich mit dem großen Ganzen beschäftigen. Das heißt, um zu sagen, wo habe ich Grenzen, und wann definiere ich ein Systems Engineering und ein Komponentendesign? Wie gesagt, Komplexität, ich hatte es mehrmals schon. Die Komplexität ist sehr ausschlaggebend. Aus meiner Sicht gibt das Systemdesign oft nur den groben Rahmen vor. Dafür haben wir den Systemarchitekten. Das ist eine ganz wichtige und ganz entscheidende Rolle im Systems Engineering. Ich werde dazu auch noch meine eigene Episode demnächst mal machen. Die habe ich schon geplant. Dann aus meiner Sicht sind die Systemschnittstellen entscheidend, weil sie dafür sorgen, dass wir am Ende des Tages ein funktionierendes System haben. Es müssen Entscheidungen gefällt werden. Die werden häufig auf der Systemebene dann gefällt oder auf Komponentenebene und da ergibt sich dann häufig auch die Grenze. Das Systems Engineering ist der Gegenspieler zum Systemtester, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, ich muss an der Stelle jemanden haben, der gegen den Komponententest, das ist der Komponentendesigner, und gegen den Systemtest oder Integrationstest, wenn man es mal ganz genau nimmt, das ist der Systemdesigner. Ja, und da ergibt sich das Ganze, wie gesagt, immer alles das Thema Komplexität nach oben hin und dementsprechend zusammenfassen. Es muss halt eben einfach jemand geben, der sich ab einer gewissen Komplexität und einer gewissen Größe des Projektteams mit dem großen Ganzen beschäftigt. Und ein zweiter Punkt, da kommt da auch noch dazu, wo sind die Grenzen? Wie verläuft sich denn so ein, oder wie ist denn der Einsatzverlauf in so einem Serienprojekt? Typischerweise ist es so, dass vor und zu Beginn eines Entwicklungsprojektes, ich gehe jetzt mal von einem Serienprojekt aus, der Systemingenieur schwerpunktmäßig gefragt ist. Er ist in der Ideenphase mit drin, er ist in der Konzeptphase mit drin. Das heißt, dort ist seine Aufgabe, eben halt diese ganzen Grundlagen zu legen, die wichtig sind für ein System. Dann kommt das Komponentendesign oder der Komponentenanteil. Ja, das heißt, der fängt schon so ein bisschen in der Konzeptphase ein, wird sehr intensiv in der Designphase. Und zuletzt kommt eine Phase, da sind es dann beide dann irgendwann wieder dran. Das ist der Product Launch. Das heißt, dann, wenn das Produkt ins Feld geht, dann ist es häufig die Situation, dass beide in diesem Projekt wieder auch ungefähr gleich stark aktiv sind. Kommen wir zum Abschluss. Das war jetzt eine sehr intensive, sehr lange Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen meine Gedanken zu den Fragen darstellen und meine Sichten so ein bisschen, meine Erfahrung weitergeben. Und ich habe noch ein paar kleine Anmerkungen, Hinweise, die mir sehr wichtig sind. Und zwar habe ich eine direkte Frage an die Hörer. Ich bin schon jetzt häufiger innerhalb des letzten halben Jahres angesprochen worden, dass es Hörer gibt, die gerne den Podcast auch als Text oder PDF haben. Ich weiß, einige Hörer hören den Podcast nochmal und machen sich dann Stichpunkte zu den Episoden, die sie dann hören, gerne hören. Und ich habe mich jetzt 2 Monate mal intensiv versucht, damit auseinanderzusetzen, wie kriege ich meinen Podcast in einen Text. Und das Ganze nennt sich Transkription, war für mich auch neu. Und ich habe keine so richtig tolle Lösung dafür gefunden. Wahrscheinlich aber auch, dass ich in diesem Umfeld auch eigentlich überhaupt noch gar keine Erfahrung habe. Also die Frage an die Hörer, wenn ihr da irgendwo euch auskennt, mit irgendwas beschäftigt, irgendeinen Tipp, eine Empfehlung mir geben könnt, wie kann ich aus meinem gesprochenen Wort einen Text, den ich hinterher nochmal als PDF mitgeben kann, erzeugen, bitte gebt mir den Text, den Tipp. Den Text nicht, den habe ich ja dann hoffentlich danach. Oh, ansonsten nochmal vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe das in der letzten Episode schon gesagt, wir planen zurzeit gerade Kaffeetassen für den Podcast, wer da eine haben möchte. Wir gucken gerade, wie wir das machen wollen, eine Verlosung oder so, aber sagt mir auf jeden Fall Bescheid, wer gerne sich in seiner Entwicklung so eine Kaffeetasse hinstellen möchte. Da werden wir bald eine haben. Ansonsten freue ich mich über die Hörer, die den Podcast abonnieren. Wie das genau funktioniert, bei zukunftsarchitekten-podcast.de/abonnieren habe ich das beschrieben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Podcast im iTunes auch bewerten würdet, gerne auch mit Kommentar, aber bitte eine wahre und ehrliche Bewertung abgebt und wenn ihr das sowieso schon tut und auch andere Podcasts vielleicht hört, bitte bewertet die anderen Podcasts auch. Es ist für uns Podcaster ein wahnsinnig tolles Feedback, wenn ihr das dort tut. Es ist für uns sehr hilfreich und es macht uns dann noch mehr Spaß als Podcaster für euch, die Episoden zu produzieren. Dann möchte ich noch hinweisen auf die Episoden, die ich noch plane, und zwar mit Christiane Henneken. Sie ist Rechtsanwältin. Das wird jetzt so im Winter rum passieren. Da werden wir mehrere Episoden zu Thema wie Vertragsrecht, Thema wie Erfindungsrecht, wie Haftungsrecht und so weiter beleuchten. Also wenn ihr da Fragen habt, schickt mir schon mal Fragen. Das würde mich sehr freuen. Und so schließe ich den heutigen Podcast, die heutige doch sehr lange und sehr intensive Episode, und bedanke mich. Das war eine sehr spannende Episode, auch eine sehr spannende Hörerfrage, die ich gerne auch besprochen habe. Und alles Wissenswerte zu der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de/26. Und so bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören und freue mich auf Ihre Fragen und Ihre Feedbacks. Nutzen Sie das Wissen und entwickeln Sie Systeme mit Stolz und Leidenschaft. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Mike Pfingsten.